danke, dass du da bist. Du bist ja Teil der Gendermedizin AG. Mhm. Was macht denn die AG?
Ja, wir als AG Gendermedizin organisieren ein Wahlpflichtfach an der Uni in Erlangen für Medizinstudierende, aber auch offen für andere Studiengänge und beschäftigen uns mit den Unterschieden zwischen den Geschlechtern in der Medizin, um das einfach näher zu bringen und die zukünftige Generation an Ärzten und Ärztinnen darauf zu sensibilisieren.
Wie bist du auf die Idee gekommen mit der AG?
Also die Gründungsgruppe hat sich akquiriert durch ein sehr tolles Seminar von Frau Metzger, Privatdozentin am Institut für Geschichte und Ethik der Medizin. Und sie hat uns ermutigt, dass wir doch so ein Wahlpflichtfach organisieren, um die Gendermedizin überhaupt in die Lehre einzubringen, weil das momentan eben nicht der Fall ist, und hat uns da auch sehr unterstützt in der Anfangszeit. Und mittlerweile stehen wir ganz auf eigenen Beinen und organisieren jetzt zum 4. Mal das Wahlpflichtfach.
Und wie ist da so der Zulauf von den Studierenden?
Also die Resonanz war von Anfang sehr gut. Wir sind immer komplett ausgebucht und wir machen so mit 20 Studierenden pro Semester das Wahlpflichtfach. Und man merkt, dass gerade in den jüngeren Semestern wirklich sehr viel Anlauf und sehr viel Interesse für Gender-Themen da ist.
Dann würde ich jetzt mal zu den medizinischen Fakten kommen. Gibt es anschauliche Beispiele für Krankheiten, die sich unterschiedlich bei Männern und Frauen zeigen, die sehr wichtig zu nennen wären?
Ja, definitiv. Also klar, der Herzinfarkt ist so das klassische Beispiel und hat die Gendermedizin letztlich auch erst so bekannt gemacht und ist aber auch nur eines von vielen Beispielen. Also gerade im Bereich von psychischen Erkrankungen gibt es eine Unterrepräsentation von Männern. Was weiteres wären die Autoimmunerkrankungen. Das ist sehr viel häufiger bei Frauen.
Also vielleicht kannst du trotzdem mal zum Herzinfarkt, sorry, dass ich auf dem so rumreite, aber ich glaube, das ist einfach das, was so am krassesten ist. Was sind denn da so die Unterschiede?
Erstmal die Symptomatik. Also die Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind vor allem eine Männerkrankheit oder so angesehen, da Frauen durch ihren Hormonhaushalt, durch Östrogen sehr lange geschützt sind vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und typisch bei Männern zeigt sich der Herzinfarkt eben mit Luftnot, mit dem Druck auf der Brust, Ausstrahlung in den Arm. Und bei Frauen zeigt sich das eben auch atypischer mit Übelkeit, manchmal auch nur Rückenschmerzen, Kieferschmerzen. Also sehr diffus letztlich und deutet nicht direkt auf den Herzinfarkt hin. Und auch man selbst, wenn man diese Symptome nicht kennt, denkt vielleicht nicht gleich, oh, ich habe einen Herzinfarkt, und geht in die Klinik. Und wenn dann Frauen in die Klinik kommen, müssen sie erstmal letztlich darum kämpfen, zu zeigen, ja, ich habe Schmerzen, und die sind doch eher somatischer Natur, also körperlicher Natur und nicht psychisch, weil eben Frauen doch öfter, also deren Symptome werden oft psychologisiert.
Ist das dann das, was man unter Gender Bias versteht?
Ja, genau, also okay. So kann man das nennen, ja.
Könntest du kurz mal erklären, was Gender Bias dann genau ist?
Gender Bias ist letztlich, dass man ein bestimmtes Bild hat von Erkrankungen eines Geschlechts, also letztlich Vorurteile, welche Erkrankungen häufiger bei Männern sind oder häufiger bei Frauen sind und dann gar nicht mehr an andere Erkrankungen sind, die vielleicht eher typisch für das andere Geschlecht sind.
Dann bin ich auch noch auf die Medikamente gestoßen, mhm. Und da gibt es ja auch Unterschiede. Was sind da die Unterschiede?
Die Medikamentenforschung wird halt häufig an männlichen Probanden durchgeführt, an einer männlichen Norm letztlich. Und oft fallen Frauen eben nicht in diese männliche Norm, sind zum Beispiel leichter und vor allem zu nennen, haben einen anderen Stoffwechsel, haben einen anderen Körperbau, was relevant ist für Medikamentendosierungen. Zum Beispiel haben Frauen deutlich mehr Fettanteil im Körper, weniger Muskel und demnach auch weniger Wasser. Und da sich Medikamente oft auch im Wasservolumen anreichern, kommt es da dann zu höheren Wirkspiegeln und es kann schneller zu einer Überdosierung kommen oder auch eben zu mehr Nebenwirkungen.
Und wird das aktuell berücksichtigt?
Es gibt oft auch Dosierungsangaben, die sind nach Kilogramm, also da wird dann auch aufs Gewicht Rücksicht genommen, aber so die Standard Ibo 600 ist natürlich nicht angepasst auf Mann oder Frau. Und das ist eigentlich interessant, weil Bei Kindern zum Beispiel machen wir ja schon diesen Unterschied. Und auch Kinder haben einen anderen Metabolismus wie wir. Und da sollte man eben diese Unterscheidung zwischen Frauen und Männern definitiv auch einführen, weil nicht nur bei den Wirkspiegeln gibt es einen Unterschied, auch bei der Metabolisierung, also bei der Verstoffwechselung von Medikamenten. Die werden in der Leber oft verstoffwechselt oder renal ausgeschieden, also über die Niere ausgeschieden. Und da gibt es eben Unterschiede zwischen Männern und Frauen.
Und erst, ich habe gelesen, ab den 90er Jahren, dann kam das wieder ins Bewusstsein, dass es vielleicht gar nicht schlecht wäre, klinische Studien auch an Frauen durchzuführen. Wie wird das aktuell gemacht?
Also das zeigt sich auf jeden Fall Verbesserung und wie du sagst, es ist stärker ins Bewusstsein gerückt und zunehmend auch wichtiger. In den USA ist das, glaube ich, mittlerweile auch implementiert, dass das notwendig ist, auch an Frauen Medikamente zu testen. Hier in Deutschland hinkt das noch ein bisschen nach. Oft wird von Pharmaunternehmen eben genannt, ja, es ist halt schwieriger, Frauen mit einzubeziehen, weil die haben hormonelle Schwankungen vor der Menopause. Demnach, ja, sind die Ergebnisse zum Teil nicht, haben eine stärkere Variabilität und sind vielleicht nicht so signifikant. Und zudem schwangere Frauen oder Frauen, die potenziell schwanger werden könnten, das könnte eben eine Gefahr für das ungeborene Kind darstellen. Und da stellt man aktuell eben den Schutz über die Forschung auch an Frauen.
Aber dieser Punkt, dass ja der Zyklus die Wirksamkeit von Medikamenten dann beeinflussen könnte, wäre das nicht gerade was, was man gezielt erforschen müsste?
Ja, genau. Also da sprichst du einen richtigen Punkt an. Gerade auch, wenn man sich Autoimmunerkrankungen anschaut, da macht das einen sehr großen Unterschied, die hormonellen Schwankungen. Man sieht zum Beispiel, dass Frauen in der Schwangerschaft, wo ja ein anderer hormoneller Haushalt vorherrscht, eher eine Milderung von ihrer Symptomatik haben. Und genauso verhält sich das dann auch mit Medikamenten, die dann eben weniger wirken oder stärkere Nebenwirkungen zeigen, je nach Zyklus.
Jetzt mal zur Lehre. Wie ist denn da die Lage in Deutschland?
Ja, in die Lehre ist aktuell ein Wunderpunkt, könnte man sagen, weil die Gendermedizin zwar in das reguläre Curriculum implementiert werden soll, aber eigentlich weiß niemand so richtig, wer ist dafür verantwortlich. Wer ist verantwortlich, die Gendermedizin zu lehren? Sind das die einzelnen Lehrstühle? Ist das eine zentrale Stelle? Und aktuell gibt es nur ein Institut für Geschlechterforschung in der Medizin, und zwar in Berlin an der Charité. Das ist aber noch kein Lehrstuhl und nur in Berlin wird das regulär gelehrt im Curriculum. Es gibt andere Unis, da gibt es auch AGs, so wie wir es sind. Das ist aber aktuell noch wenig. Es gibt in Greifswald auch eine AG, mit der wir uns auch aktuell vernetzen wollen. In Heidelberg gab es auch eine Vorlesungsreihe dazu. Aber das ist oft in Studierendenhänden und bisher noch nicht von Dozenten.
Denkst du, dass Ärztinnen und Patientinnen ausreichend informiert sind über die Unterschiede?
Definitiv noch nicht. Ich glaube, es kommt zunehmend, aber vor allem in den jüngeren Generationen. Und also wer nimmt Gesundheitsversorgung vor allem in Anspruch? Das sind ja vor allem die älteren Menschen. Und von dem her braucht es da unbedingt mehr Aufklärung, damit auch zum Beispiel Frauen erkennen, oh, diese Symptome könnten vielleicht für einen Herzinfarkt sprechen. Genauso aber auch die Gesundheitsversorgung für Männer im psychischen Bereich besser wird. Und da ist es ganz wichtig, dass Lehre betrieben wird, aber natürlich auch Aufklärung der Gesellschaft.